Nordwestradio. Von einem, der auszog. Drewermanns Märchenwelt.
Märchen sind Menschheitsträume vom Gelingen der Liebe und des Lebens und der Suche nach sich selber und dem anderen. Der Theologe und Psychoanalytiker Eugen Drewermann hat das einmal geschrieben und er ist jetzt wieder unser Gast hier im Nordwestradio. Schönen guten Abend, Herr Drewermann.
Guten Abend, Herr Obuch.
Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit Märchen und anderen literarischen Werken, die Sie dann so tiefenpsychologisch und religionsphilosophisch analysieren, interpretieren, deuten. Und dies tun Sie in diesem Jahr hier bei uns im Nordwestradio und dies gemeinsam mit mir. Mein Name ist Hans-Heinrich Obuch und mit unseren Hörerinnen und Hörern, die so ab 21 Uhr sich bei uns mit ihren Fragen, Anregungen und Erfahrungen melden können. Ich werde regelmäßig unsere Telefonnummer nennen. Jetzt das erste Mal, das ist die Telefonnummer 0421 für Bremen und dann 24 66 24. Noch einmal 0421 24 66 24 und eine Mailadresse haben wir auch. Die lautet Märchenwelt, natürlich mit AE geschrieben und in einem Wort, märchenwelt@radiobremen.de. Heute geht es in Drewermanns Märchenwelt um das Mädchen ohne Hände der Brüder Grimm. Herr Drewermann, als ich mir das Märchen nochmal angeschaut habe und gelesen habe, ist ja nicht eines der bekanntesten der Brüder Grimm, hat es mich ein bisschen geschaudert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein ziemlich, ja, sag ich mal so, auf den ersten Blick grausames Märchen. Warum haben Sie das für uns ausgesucht?
Wahrscheinlich ist dieser Ihr Eindruck die Erklärung dafür, dass es in den Kinderbuchausgaben nicht enthalten ist. Aber Märchen sind nicht nur schöne Erzählungen, wie das Leben gelingt. Sie gründen in Abgründen hinein. Und das ist die Ursache. Sie können mitunter der Schlüssel sein, Menschenschicksale zu verstehen, die von der frühen Kindheit her sich gestalten. Sie sind ein Flehen um Verständnis für Unglück, das wie eine Hypothek das gesamte weitere Leben verschattet. Und sie liefern, wenn man ihnen genau zuhört, den Schlüssel, zu begreifen, was sich abspielt, wie eng die weitere Entwicklung schon vorgeformt ist und wie wenig Möglichkeiten überhaupt noch bleiben, ins Leben hineinzufinden. Dann allerdings hören wir in der Geschichte vom Mädchen ohne Hände von einem Wunder, wie man reifen kann, einfach indem man sich selber findet. Weil das so ist, taugen Märchen, um die Schicksale in der Psychotherapie zu begreifen, um zu erfahren und zu erkennen, was andere Menschen einem erzählen. Mit wem hat man es zu tun, wenn jemand von sich selber sagen würde, dies ist meine Kindheit, so wie die Erzählung »Das Mädchen ohne Hände« beginnt.
Wir wollen, jetzt muss ich natürlich mein Mikrofon auch machen, aufmachen auch. Wir wollen uns das Märchen anhören mit Hilfe von Holger Postler, der uns das wieder eingelesen hat. Wollen wir mit der ersten Stelle schon mal beginnen? Also, hier kommt Holger Postler, das Mädchen ohne Hände.
Ein Müller war nach und nach in Armut geraten und hatte nichts mehr als seine Mühle und einen großen Apfelbaum dahinter. Einmal war er in den Wald gegangen, Holz zu holen. Da trat ein alter Mann zu ihm, den er noch niemals gesehen hatte, und sprach, »Was quälst du dich mit Holzhacken? Ich will dich reich machen, wenn du mir versprichst, was hinter deiner Mühle steht.« »Was kann das anders sein als mein Apfelbaum?« dachte der Müller, sagte »Ja« und verschrieb es dem fremden Manne. Der aber lachte höhnisch und sagte, »Nach 3 Jahren will ich kommen und abholen, was mir gehört«, und ging fort. Als der Müller nach Haus kam, trat ihm seine Frau entgegen und sprach, »Sage mir, Müller, woher kommt der plötzliche Reichtum in unser Haus?« »Auf einmal sind alle Kisten und Kasten voll. Kein Mensch hat's hereingebracht, und ich weiß nicht, wie es zugegangen ist.« Er antwortete, »Das kommt von einem fremden Manne, der mir im Walde begegnet ist und mir große Schätze verheißen hat. Ich habe ihm dagegen verschrieben, was hinter der Mühle steht. Den großen Apfelbaum können wir wohl dafür geben.« »Ach, Mann«, sagte die Frau erschrocken, »das ist der Teufel gewesen. Den Apfelbaum hat er nicht gemeint, sondern unsere Tochter. Die stand hinter der Mühle und kehrte den Hof.«
Also, nicht der Apfelbaum, sondern die Tochter, Herr Drewermann.
In unseren Tagen hören wir viel von der Armutsproblematik, vom wachsenden Prekariat, vom Abhängen der Unterschicht, von Mittelstand und der Oberschicht. In all diesen Artikeln, die über die sozialen Probleme geschrieben werden, ist wenig enthalten von dem, was es psychologisch bedeutet für die Betroffenen. Und dieses Märchen, vor über 200 Jahren geschrieben, leuchtet in den Innenraum, menschlicher Erfahrung, wie äußere Armut, in die man schuldlos gerät, zur Armseligkeit für die Betroffenen wird. Ein einziger Satz genügt. Ein Müller ist in Armut gekommen. Wodurch muss gar nicht erwähnt werden, der Tatbestand alleine genügt. Er hat es nicht verdient, er kämpft dagegen an, aber was kann er machen? Und mehr noch, wie wird seine Familie das erleben? Was macht ein unschuldiges, fröhliches Mädchen zu einem Kind ohne Hände? Wir müssen das noch ein Stückchen weiter erzählen, damit wir den ganzen Zusammenhang begreifen. Der Teufel wird wiederkommen, das Mädchen zu holen, und es wird nur eine einzige Rettung geben. Es muss sich die Hände abschlagen lassen. Nur dann wird der Teufel vermeiden, sie mitzunehmen. Das Mädchen wird das über sich ergehen lassen, weil der Vater es gebietet, sonst würde er selber, der Vater, entführt werden. Um den Vater zu retten, opfert das Mädchen seine eigenen Hände und weint darüber so lange, dass sie rein sind, und der Teufel kann es wieder nicht über sich bringen, das Mädchen mitzunehmen. Das ist die Erklärung für den Titel der Erzählung. Stellen wir uns vor, wir haben eine Persönlichkeit vor uns, die erzählen würde, wie sie groß geworden ist mit dem Ergebnis. Ich dürfte niemals etwas selber in die Hand nehmen. Es gab nie eine Freiheit, eigenständig mehr etwas herauszunehmen. Es gab niemals den Freimut, Wünsche zu äußern, selber zu haben. In der Psychotherapie, in der psychoanalytischen Theorie, spricht man von kaptativen Gehemmtheiten. Harald Schulz-Henke hat diesen Begriff in der Neopsychoanalyse eingeführt. Es ist jeder Wunsch, der auf eigene Aktivitäten hinauslaufen würde, unter Verbot gestellt. Und jetzt muss man sich ansehen, wie es kommt. Es ist ein Vater, der es gut mit seiner Familie meint. Und der versuchen muss, in der Armut, in die er hineingeraten ist, durchzuhalten. Die erste Folge daraus für alle Familienangehörigen ist, Verzicht zu üben. Stellen wir uns die Normalität vor. Es ist ein Mädchen, das heranwächst und es hat ganz normale Kinderwünsche. Das Nachbarmädchen hat irgendwas geschenkt bekommen, das es auch haben möchte. Es hat Geburtstag, es ist Weihnachten, was auch immer. Es möchte ein Bestimmtes haben, auf das es sich sehr freut. In der Familie gibt es aber kein Geld. Und dann kann plötzlich dieses Bild eine bittere Realität werden. Es geht mit dem Vater, symbolisch gesprochen, der Teufel durch. Er wird ein ganz anderer. Er wird das Mädchen anschreien, ob es immer noch nicht verstanden hat. Es ist kein Geld da. Dostojewski hat das einmal gesagt, das werden die normalen Bürger nie verstehen. Dass aus lauter Leid darüber nicht das Glück, den Kindern schenken zu können, das zu schenken, man eigentlich sich verpflichtet fühlt. Das Gegenteil passieren kann. Es schlägt alles um. Aus dem besten Willen wird am Ende ein Gegenwillen. Und das ist, was das Mädchen hier erlebt. Es muss den Vater davor bewahren, ein ganz anderer zu werden. Dass es mit ihm durchgeht, aber das kann es nur durch radikalen Verzicht auf alle eigenen Wünsche, und zwar im Ansatz bereits. Es ist eine Wunschregung und sofort wird sich der Angstreflex melden. Dränge es zurück, nimm es nicht wahr, sprich es nicht aus, tu dafür nichts. Nur dann bleibt der Vater lieb. Und das Bild dafür ist, man muss den eigenen Organismus, der zugreifen könnte, völlig amputieren lassen. Und man hat eine Lektion über die Entstehung von Depressionen. Das Mädchen kann sich gut fühlen in seiner Traurigkeit. Es übt Verzicht, nicht freiwillig. Es ist ein auferlegtes Schicksal. Aber es ist mit der erzwungenen Verzichtleistung absolut identisch. Es ist sein besseres Ich geworden am Ende, wenn es gar nichts mehr wünscht. Und dann kann der Teufel es nicht mehr bedrohen. Es hat den Vater gerettet, es hat seine Seele bewahrt. Und es ist eine Vertauschbarkeit eingetreten, die nur die Mutter ahnt. Das Mädchen wird behandelt, wie wäre es der Apfelbaum hinter der Mühle. Es ist ein Fruchtgegenstand, der produktiv sich einbringt in den Haushalt, aber der nicht mehr eigene Kosten verursacht. Wenn diese Metamorphose gelingt, beginnt die Tragödie dieser Erzählung hier.
Aber ist das dann nicht so, dass mit einem schlechten Gemüt, wie bei mir es vorhanden ist, dass das Mädchen sich selbst im Grunde genommen aufgibt?
Es kann überhaupt nicht anders. Es bewahrt sich selber, es gewinnt sich selber in der Unterwürfigkeit der Opfermentalität und Existenz. Es ist daseinsberechtigt, nur wenn es keine Ansprüche hat. Und das geht nur, indem es sich identifiziert mit dem Verzicht auf alles zugunsten des Vaters. Das bedeutet, dass äußere Armut zur Armseligkeit gerät. Man hat keine Rechte, man hat keine Ansprüche. Man existierte besser gar nicht, aber wenn man schon existiert, dann indem man sich verwandelt in den Apfelbaum, indem man Früchte bringt, indem man irgendeinen Nutzen heckt. Wenn das gelingt, hätte man es geschafft. Und man hätte am Ende die gesamte Familie, die sonst in Gefahr geraten wäre, auseinanderzubrechen, stabilisiert. Es ist ein Opfer, das der Teufel fordert und der im Grunde eine Seele hinterlässt, die glauben mag, dass sie reingeblieben und geworden ist. Um den Preis der Traurigkeit, um den Preis schwerer seelischer Amputation, um eine Menge von verinnerlichten Schuldgefühlen, die keine Chance mehr lassen, sich weiterzuentwickeln, außer wir folgen einem Märchen und manchmal dem Leben, wie es Leute wirklich erzählen. Es kann noch mal ganz anders kommen.
Und der Vater hat es nicht gemerkt, die Mutter hat es gemerkt.
Das wollen wir uns gut behalten, denn die kommt wieder, nur in einer Gestalt, die das Märchen selber nicht erläutert. Es gibt etwas, das mit dem Mädchen trauert, das über den Vater erschrocken ist und dem Bündnis mit dem Teufel ein ganz und gar romantisches Motiv. Man kann zu viel im Leben kommen, wenn man seine Seele verkauft oder das Liebste in seinem Leben veräußert. Wer reich werden will, muss das tun um den Preis des Seelenverkaufs oder des Mädchenverkaufs. Das ist ein altes mythisches Motiv. Agamemnon zum Beispiel, als er in die Schlacht vor Troja zieht, gerät in eine Flaute hinein. Und nur indem er die Tochter Iphigenie opfert, bläst wieder der Wind und er hat den Mannesmut und die Möglichkeit, endlich den Krieg zu führen, der ihn berühmt machen wird. Was muss man alles opfern, um zu überstehen? Und je größer der äußere Zwang, desto sicher die innere Enge. Das alles in wenigen Texten eines Märchens. Wir lernen auch dabei, wie man Menschen zuhören muss. Die erzählen genauso bruchstückhaft, ohne dass sie das, was sie mitteilen, von ihnen her schon sortieren, begreifen, zusammenstellen könnten zu einer kohärenten Erzählung. Vieles ist verschlüsselt. Und immer muss man sich fragen, wenn dann das erzählt wird, was bedeutet das für den Betreffenden? Was sagt er damit von sich selber aus? Ich bin ein Mädchen ohne Hände. Wenn man das vor sich sitzen sieht, einen Erwachsenen mit großen Augen und kleinem Mund und Händen, die winzig sind, die nie etwas Böses tun wollten, aber die in der Verzichtleistung eigentlich immer sich am Rande des Lebens bewegen, wie nimmt man dann den anderen bei der Hand, die er nicht mehr hat? Das wird das Problem der Psychotherapie werden.
Und wir nähern uns dem Märchen weiter, das Mädchen ohne Hände. Hören wir doch den zweiten Teil jetzt wieder mit Holger Postler hier in Drewermanns Märchenwelt im Nordwestradio.
Der Müller sprach zu seiner Tochter: Ich habe so großes Gut durch dich gewonnen, ich will dich zeitlebens aufs Köstlichste halten. Sie antwortete aber: Hier kann ich nicht bleiben, ich will fortgehen. Mitleidige Menschen werden mir schon so viel geben, als ich brauche. Darauf ließ sie sich die verstümmelten Arme auf den Rücken binden. Und mit Sonnenaufgang machte sie sich auf den Weg und ging den ganzen Tag, bis es Nacht ward. Da kam sie zu einem königlichen Garten, und beim Mondschimmer sah sie, dass Bäume voll schöner Früchte darin standen. Aber sie konnte nicht hinein, denn es war Wasser darum. Und weil sie den ganzen Tag gegangen war und keinen Bissen genossen hatte und der Hunger sie quälte, so dachte sie: Ach, wäre ich darin, damit ich etwas von den Früchten äße, sonst muss ich verschmachten. Da kniete sie nieder, rief Gott den Herrn an und betete. Auf einmal kam ein Engel daher, der machte eine Schleuse in dem Wasser zu, so dass der Graben trocken ward und sie hindurchgehen konnte. Nun ging sie in den Garten, und der Engel ging mit ihr. Sie sah einen Baum mit Obst, das waren schöne Birnen, aber sie waren alle gezählt. Da trat sie hinzu und aß eine mit dem Munde vom Baume ab, ihren Hunger zu stillen, aber nicht mehr.
Das Mädchen ohne Hände. Holger Postler hat den zweiten Teil vorgelesen. Also das Mädchen hat sich Obst genommen mit dem Mund, weil die Hände ja nicht zur Verfügung stehen.
Das Erstaunliche, als der Vater der Meinung ist, er hat es geschafft. Das Mädchen war ihm so nützlich, dass er über die Krise hat hinwegkommen können. Genau in dem Moment, wo er es auf das Köstlichste halten will zur Belohnung, wendet sich das Mädchen ab. Ein ganz merkwürdiges Motiv, das sich aber sofort erklärt, wenn man begreift, wie ein solches Mädchen ohne Hände fühlen wird. Der Vater bietet plötzlich an, all das zu schenken, was bis dahin verboten war. Also gibt es überhaupt keine Chance zu wünschen, dass man damit glücklich würde. Es gibt die alte Pflicht, es abzulehnen. Um Gottes Willen, die Verführung, die jetzt vom Vater ausgeht, durch Geschenke glücklich zu werden, strikt zurückzuweisen. Das Merkwürdige ist, dass die verbesserte äußere Situation das Mädchen in seiner inneren Armseligkeit ins Weite treibt, in die Flucht treibt. Und es gibt eine einzige Hoffnung. Andere werden merken, was ich brauche. Die Hände sind auf dem Rücken gebunden. Das erinnert in manchen Ebenen an die Mondsymbolik, wo der Mond selber abnehmend, zunehmend über den Himmel geht. Natürlich ist die ganze Geschichte auch interpretierbar in Richtung Missbrauchsfällen. Es kann der vordere Teil einer Frau amputiert worden sein durch Übergriffe, eine sexuelle Thematik, die in manchen Versionen der Geschichte auch überliefert wird. Entscheidend ist dabei, dass jemand, der eigene Wünsche nicht hat, geneigt sein wird, die Wünsche anderer ersatzweise zu erfüllen. Besonders also sensibel und hellsichtig zu sein, was die anderen brauchen. Und dann projiziert sich diese zwangsbedingte Fähigkeit, die aus Not erworben wurde, dennoch als hintergründiger Wunsch in den anderen. Das Paradox ist, dass die Gehemmtheit auf der einen Seite keinerlei eigenes Tun offen lässt, im Hintergrund aber gewaltige Wünschbarkeiten an die anderen richtet. Im Grunde sind die überfordert. Wie sollen die schon immer im Voraus wissen, was dem Mädchen ohne Ende fehlt? Dabei, Gott sei Dank, bleibt es nicht. Es kommt an einen Garten. Und nun erleben wir in einem Märchen eine Erlösungsgeschichte. Ich benutze bewusst dieses Wort und ich halte es nicht für eine Übertreibung. Eine Erzählung, die den Sündenfall im Alten Testament am Anfang der Menschheitsgeschichte widerlegt. Adam und Eva werden vertrieben, weil sie verboten gegessen haben im Garten Eden. Hier jetzt ist ein Mädchen, das nie etwas essen durfte, sich herausnehmen durfte, bei einem Garten und es weiß nicht, da hineinzukommen. Und die ganze Geschichte der Schuldproblematik kehrt sich um. Es ist ein Engel da, der die Schleuse öffnet und das Mädchen darf hinein in diesen Garten. In dem ist alles gezählt, jede Frucht am Baum, aber es ist davon, wie ein Säugling es täte, nur mit dem Mund. Und wenn wir eben schon sagten, die Mutter hat doch gemerkt, wie das Kind leidet, müssten wir jetzt sagen, die Mutter erscheint wieder in der Gestalt des Engels. Es hat das Kind sich einen Rest bewahrt von Vertrauen, dass es doch sein dürfte. Diese Evidenz, diese Hoffnung hat sie nie wirklich leben können, aber die Mutter ist ein Stück geblieben und die begegnet jetzt in der Umkehrgestalt des guten Engels, der sagt, du darfst. Und es ist regressiv ein Neuanfang an der Stelle, in der man noch ein kleines Kind war. Diese Erinnerungen an ein frühkindliches Paradies tauchen wieder auf. Nur dabei darf es nicht bleiben. Die nächste Frage ist, wie soll es jetzt weitergehen? Und da hören wir schon, der Garten ist im Besitzer eines Königs. Und er wird kommen und es finden. Aber wie, müssen wir noch erzählen. Es ist erstmal, dass wir nachdenken, was ein Engel im Leben eines Menschen sein kann. Die Erinnerung an die Mutter, die zwar hilflos war, aber es gut gemeint hat. Das Vertrauen, das es gegen alle Angst trotzdem gab. Die Einsicht, dass selbst der Vater, mit dem der Teufel hätte durchgehen können, es in Wahrheit ja gut gemeint hat. Und das sich bewahrende Selbstwertgefühl, eigentlich etwas anderes zu verdienen, doch leben zu dürfen, zumindest wenn Menschen es gut meinen.
Das heißt, wir wollen jetzt auch ein Stückchen Musik hören. Sie haben auch wieder Musik ausgesucht für uns. Was ist das erste Stück, was wir jetzt hören werden?
Von Ponchielli, die Oper La Gioconda. Das ist ein Gesang von Engeln über Engel. Und deshalb passt das an dieser Stelle. Maria Callas wird das singen und sie tut es sehr dramatisch in der Aufgewühltheit, mit der diese Szene spielt.
Engel über Engel. Sie hören hier Drewermanns Märchenwelt, heute zu dem Märchen Das Mädchen ohne Hände. Und Sie können sich natürlich dann auch bei uns einmischen, telefonisch oder per E-Mail. Und das können Sie machen unter 0421 24 66 24, unsere Telefonnummer, sage ich gerne nochmal, 0421 24 66 24 oder per Mail märchenwelt@radiobremen.de. Und jetzt kommt die Callas. Maria Callas in unserer heutigen Märchenwelt mit Eugen Drewermann und wir widmen uns dem Märchen Das Mädchen ohne Hände. Und wir sind im Grunde genommen jetzt in diesem Garten bei dem Apfelbaum und dem Mädchen wird ja offensichtlich ja geholfen, ne? Kann man so sagen.
Was wir miterleben, ist die Rechtfertigung der gesamten Existenz in einer Erlaubnis, für die es keinen Grund gibt. Die Rückkehr in ein verlorenes Paradies und die Freiheit, in einen Ort zurückzukehren, der eigentlich unter Verbot steht. Die Gewähr dafür bietet der Engel. Und das ist, was in der Musik ein Stückchen anklang. Mit allem Zögern, mit aller Angst, sich hineinzubewegen in etwas, das beruhigend sich herabsenkt wie eine Gnade, die trotz allem waltet, die allerdings im Fortgang der Geschichte des Märchens hat eine Person. Der Garten gehört dem König und der weiß zunächst mit den Berichten seines Gärtners nicht viel anzufangen. Er nimmt selber eines Nachts den Baum und was sich darunter begibt in Augenschein und weiß nicht, wohnt er einem Geistergespenst bei oder einem wirklichen Menschen. Auch das ist kennzeichnend für ein solches Mädchen ohne Hände. Hat es überhaupt noch einen Körper? Ist es nur noch Seele? Existiert es in der Realität oder ist es nur noch eine Wunschwelt ohne Substanz? Wie gerät es wieder dahin, ein normaler Mensch zu sein? Das alles wird in wenigen Sätzen in dem Märchen damit erzählt, dass der König es lieb gewinnt, weil es so gut und fromm ist. Wohlgemerkt, das, was in der Gehemmtheit gerade sein durfte, außerordentliche Sensibilität, Anpassungsfähigkeit, Empathie in die Not anderer, Rücksichtnahme bis zum Äußersten, Selbstverleugnung, wenn das sich kaschiert unter den Worten gut und fromm, macht das Mädchen ohne Hände gerade die Summe dieser Eigenschaften besonders liebenswert in den Augen des Königs. Das alles ist wie selbstverständlich und man könnte schon unbedachtermaßen glauben, die Erzählung habe ihr Ende gefunden. Es geht ja schon gut aus. Die Wahrheit ist, alles beginnt überhaupt erst. Denn der König ahnt nicht einmal, worauf er sich wirklich einlässt. Er meint es gut, er tut sein Bestes. Denn er schenkt dem Mädchen Prothesenhände, aus Silber geformte Hände. Nochmal wie in der Mondmythologie, wenn die langen weißen Strahlen silbern vom Himmel aus dem Mond, wenn er seine schöne Form wiederbekommen hat, gerade in diesen Tagen, herabsendet zur Erde, dann kann es so sein, wie wüchsen ihm die Hände wieder. Der König tut das. Äußerlich fehlt dem Mädchen ohne Hände jetzt scheinbar gar nichts mehr. Und fragen wir wieder, was bedeutet es im wirklichen Leben, müssten wir sagen, der König ist es jetzt, der den Wunsch des Mädchens erfüllt. Er liest seiner Geliebten die Wünsche von den Augen ab. Er tut, was sie selber nicht einmal ausspricht und glaubt damit, sie gänzlich glücklich gemacht zu haben. Was er nicht ahnt, ist die Tragödie, die jetzt beginnt. Das Märchen erzählt davon, dass die Königin mit einem Kind unterwegs ist, der König aber fernab in einen Krieg verwickelt wurde. Die beiden korrespondieren miteinander, und die Königin teilt den Zustand, in dem sie sich befindet, mit. Da ist aber eine Furt zu überschreiten. Und der Bote, der die Mitteilung überbringen soll, schläft, ruht aus und in dem Moment kommt der Teufel wieder, der es immer schon nicht gut gemeint hatte mit dem Mädchen und vertauscht die Botschaft. Die Königin ist gar nicht eines Kindes genesen, sondern sie hat einen Wechselbalg zur Welt gebracht, steht da drin. Der König sagt, sie soll sich nicht beunruhigen, er kommt so schnell wie er kann nach Hause. Wieder schläft der Bote ein und der König sagt, der Teufel lässt ihn den Brief schreiben, es soll die Mutter des Königs ihre Schwiegertochter umbringen und Wahrzeichen, Zunge und Augen aufheben. Auch ein Märchenmotiv, das immer wieder vorkommt. Gott sei Dank tut das die Schwiegermutter nicht. Und das Mädchen muss ein zweites Mal fliehen. Was wir vor uns haben, ist eine Ehedramatik, gerade bei Menschen, die füreinander alles empfinden, in Dankbarkeit, in Treue, in gutem Willen. Sie machen, was sie können. Und trotzdem wird die Ehe scheitern, weil die alten Probleme nicht gelöst sind. Das Mädchen hat nur Prothesenhände. Wenn wir es uns mal in der Wirklichkeit vorstellen, wir haben einen netten Ehemann, der einfach versucht, die Frau glücklich zu machen. Sie sagt nicht eigene Wünsche, aber er kann sie sicher ausdenken. Sie hat Geburtstag, es ist irgendeine Feierstunde und er möchte jetzt mit ihr dies und das besorgen. Dann ist vorherzusehen, dass er nicht entfernt ahnt, auf welche Schwierigkeiten er stößt. Er hat es zu tun mit einem Menschen, der darin groß geworden ist, nie eigene Wünsche zu haben, sie im Ansatz zu ersticken, Schuldgefühle zu entwickeln, wenn sie überhaupt sich regen würden. Mit anderen Worten, der wohlmeinende König ist mit solchen Angeboten ein Verführer, genau das zu tun, was seit Kindertagen verboten war, was man um des Teufels willen zu fürchten hatte. Also wird das Mädchen ohne Hände die Königin Ausreden erfinden, warum das alles gar nicht geht. Und immer werden die Botschaften ins Gegenteil verformt werden. Im Unbewussten liegt das so. Wir müssten jetzt analytisch sprechen. Es ist der Schatten der Vatergestalt, die Negativ-Imago der Vaterperson, die wieder erscheint in dem geliebten König. Der wirklich ist wie der Vater zu einer Tochter. Er tut für sie alles, er möchte für sie alles sein. Sein Glück ist ihr Glück. Nichts dagegen einzuwenden scheinbar. Aber indem er in die Wunschrolle des nicht vorhandenen Vaters eintritt, übernimmt er die Negativseiten des Vaters, die es wirklich gab. Nicht entfernt nur kann er ahnen, weder er noch auch die Königin, was sich da begibt, nur dass sie jetzt ein zweites Mal fliehen muss. Also das heißt, diesmal mit ihrem Kind auf dem Rücken gebunden, irgendwo hin. Und dann kommt es, einer der Höhepunkte dieses Märchens, weswegen es ewig wert sein wird, erzählt zu werden. Es kommt nach langem Suchen irgendwo im Walde, tief im Unbewussten, zu einem Haus, das leer steht und daran steht geschrieben, hier wohnt ein jeder frei. Und in dem Häuschen ist wieder ein Engel, der es aufnimmt. Das ist der nächste Schritt. Das Gefühl wie in dem Garten, jetzt aber nicht mehr in Abhängigkeit von einem anderen zu sein, sondern selber bei sich anzukommen, in einem Erlaubnisraum, einer Asylstätte. Immer wenn ich erläutern soll, was eigentlich heilender Umgang von Menschen miteinander ist, lässt sich's in diesem Bilde sagen, wir sollten Asylstätten einrichten, an denen es erlaubt ist, dass der andere ist, so wie er ist, mit seinen Verletzungen, seinen Amputationen, seinen Unfähigkeiten, der Unmöglichkeit zu wissen, was überhaupt sich begibt in der eigenen Seele, die Sprachlosigkeit, die stammelnd sich verwortet, ohne sich schon selber zu begreifen. Das Ganze wird 7 Jahre dauern. An diesem Haus, an dem geschrieben steht, hier wohnt ein jeder frei, ein Haus der Gnade. Es ist ein säkulares Märchen. Und der Engel, der hier vorkommt, lässt sich leicht, wie wir es getan haben, zurückführen auf den positiven Anteil der Muttergestalt in der Erinnerung des Kindes. Aber viel wichtiger ist, dass wir erkennen, jeder braucht da eigentlich eine solche Stätte, an der das geschrieben steht, ein Haus der Gnade. Hier darfst du sein. Hier bist du berechtigt zu leben. Und das Wunder begibt sich diesem Mädchen, das sich aus lauter Angst unabhängig gemacht hat von allen, von jeder Beziehung, sogar von der Beziehung der Liebe, wachsen die Hände wieder nach. Eigene Hände werden ihm in diesem Erlaubnisraum, es darf nachreifen, sich entwickeln, das Verlorene ersetzen. Es ist eine wunderbare Therapie in dem Gefühl, gehalten, umfangen und gemocht zu sein. Deswegen ist dieses Lied, das wir eigentlich dem König in den Mund legen müssten, erfüllt in diesem Augenblick. Der König möchte, dass das Mädchen ohne Hände in seinen Armen, in seinen Händen glücklich wird. Es gibt da eine Stelle bei Bellini in den Puritanern. In dieser Oper ist das so. Komm in meine Arme. Nochmal kannst die Kallas singen.
Die hören wir jetzt und Wenn ich Sie richtig verstanden habe, das Mädchen ist geflohen, auch, um es mit einfachen Worten zu sagen, vor übertriebener Fürsorge, väterlicher Fürsorge.
Es fürchtet in der Fürsorge des Königs wieder die Erinnerung an die Schattengestalt des eigenen Vaters. Und dann ist die Fürsorge wie eine Verführung, das Verbotene zu tun. Und davor flieht sie. Das kann es nicht lösen, das kann es nicht besprechen. Und der König kann sich nicht so äußern, dass nicht die Schattengestalt des Vaters die Botschaft immer wieder vertauscht. Wie viele Ehen sind, an denen moralisch überhaupt nicht irgendetwas zu bemängeln wäre, die aber an diesen Übertragungsverformungen leiden, an den vertauschten Botschaften. Der eine sagt, ich komme bald, und der andere hört, er wird mich umbringen. Die eine sagt, ich habe was Wunderschönes zur Welt gebracht, und der andere hört, es ist das reine Unglück. Und man versteht sich nicht. Beide meinen es ganz gut, aber es sind diese Übertragungen, diese Verformungen. Umso wichtiger, wann wird Liebe glaubhaft?
Und Sie haben sie schon angekündigt, hier ist sie nochmal hier in Drewermanns Märchenwelt im Nordwestradio, Maria Callas. Das Mädchen ohne Hände, heute Thema bei uns hier in Drewermanns Märchenwelt. Und wir nähern uns so langsam dem Ende des Märchens. Und ich muss sagen, jetzt gerade, wo ich Ihnen intensiv zugehört habe, habe ich gedacht, so eine ambivalente Stimmung in einem Märchen zwischen wirklich großem erdrückenden Leid und immer wieder Erlösung, aber manchmal auch nur Erlösung auf Zeit, habe ich eigentlich selten erlebt und ist für mich auch nicht typisch für Grimmsche Märchen, muss ich sagen.
Die Dramaturgie in Grimmschen Märchen ist kolossal, aber in dieser Stelle wirklich extrem. Wenn wir nochmal die Arie jetzt hören, das Duett hören von Bellini, es singt jemand. Seine ganze Liebe als Angebot, als Wunsch, als Zusicherung. Und der andere wiederholt es aufs Wort in den Tonklang hinein. Dann verschmilzt beides in gemeinsamem Gesang. Das wäre Liebe. Jeder würde denken, in dem Moment, wo der König dieses Mädchen in seinen Garten aufnimmt, ist die Geschichte zu Ende. Märchen müssen da enden. Niemand ist darauf vorbereitet, dass es mit der Dramaturgie, von der wir eben gesprochen haben, überhaupt erst einsetzt und beginnt. Aber so ist das menschliche Leben. Menschen glauben, glücklich zu sein, und ihr ganzes Unbewusstes ist in einer Art geformt, die das Scheitern programmiert aus Erlebnissen, die im Bewusstsein überhaupt nicht gegenwärtig sind. Ich behaupte einmal, wenn das zum Beispiel in unserer Gesetzgebung, gesellschaftlich, kirchlich, in unserem moralischen Bewusstsein einigermaßen gegenwärtig wäre, wie milde könnten wir dann die Menschen betrachten, die als Liebende ins Unglück geraten sind, die gekämpft haben für ihr Glück, aber es versucht haben auf einem Weg, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Das Paradox hier sonst in all den Märchen erlöst die Liebe die Angst. An dieser Stelle treibt die Liebe, die angeboten ist, geradewegs in die Flucht. Und die Frage, vor der wir jetzt stehen, ist, kann das jemals noch zusammenfinden? Da müssten wir an Postler hören, wie das Märchen weitergeht.
Und das tun wir jetzt. Hier ist Holger Postler.
Der König kam endlich aus dem Felde wieder nach Haus, und sein erstes war, dass er seine Frau mit dem Kinde sehen wollte. Da fing die alte Mutter an zu weinen und sprach, »Du böser Mann, was hast du mir geschrieben, dass ich zwei unschuldige Seelen ums Leben bringen sollte?« und zeigte ihm die beiden Briefe, die der Böse verfälscht hatte, und sprach weiter, »Ich habe getan, wie du befohlen hast«, und wies ihm die Wahrzeichen, Zunge und Augen. Da fing der König an, noch viel bitterlicher zu weinen über seine arme Frau und sein Söhnlein, dass es die alte Mutter erbarmte und sie zu ihm sprach, »Gib dich zufrieden, sie lebt noch. Ich habe eine Hirschkuh heimlich schlachten lassen und von dieser die Wahrzeichen genommen. Deiner Frau aber habe ich ihr Kind auf den Rücken gebunden und sie geheißen, in die weite Welt zu gehen. Und sie hat versprechen müssen, nie wieder hierher zu kommen, weil du so zornig über sie wärst.« Da sprach der König, »Ich will gehen, soweit der Himmel blau ist, und nicht essen und nicht trinken, bis ich meine liebe Frau und mein Kind wiedergefunden habe, wenn sie nicht in der Zeit umgekommen oder Hungers gestorben sind.« Darauf zog der König umher, an die 7 Jahre lang, und suchte sie in allen Steinklippen und Felsenhöhlen, aber er fand sie nicht und dachte, sie wäre verschmachtet. Er aß nicht und trank nicht während dieser ganzen Zeit, aber Gott erhielt ihn. Endlich kam er in einen großen Wald und fand darin das kleine Häuschen, daran das Schildchen war mit den Worten, »Hier wohnt jeder frei.« Da kam die weiße Jungfrau heraus, nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinein und sprach: »Seid willkommen, Herr König.«
Im Haus der Freiheit, die große Gnade. Happy End?
Es bereitet sich vor. Nur in der Wirklichkeit erzählt das Märchen sich so realistisch, als es nur kann. Der König selber voller Leid, ohne zu wissen, was überhaupt sich zugetragen hat, liebt seine Gemahlin nach wie vor. Es ist ein Unglück eingetreten, das er nie gewollt hat. Er ist verstanden worden in einer Weise, die genau das Gegenteil von dem bedeutet, was er hat sagen wollen. Und er kann nicht begreifen, dass die Vatergestalt in der Seele der Geliebten alle Mitteilung ins Gegenteil verkehrt hat. Das Rätsel kann er nur lösen, indem er sich auf die Suche macht. Und das ist ein wunderschönes Wort. Ich will suchen, soweit der Himmel blau ist. Das ist die ganze Erde. Wo ist der andere? Er weiß es nicht. Überall, auf der ganzen Welt könnte es sein. Er hat keine Ahnung. Er weiß nicht einmal die Richtung, in der er suchen sollte. Er vermutet, sie könnte tot sein. Er guckt hinein in die Abgründe, das muss er wirklich. Er nimmt vor allem selber ab an Gewicht. Und das ist in der Beziehung eines solchen Ehepaares sehr wichtig. Bis dahin ist er der König, eigentlich die Autorität, der Gönner, der Retter, der Helfer, der Mann, auf den es ankommt. Das ist eine sehr schöne Rolle für einen Mann. Genau die muss er verschlanken, abgeben, mindern, an Gewicht verlieren lassen. Je weniger er wird, desto mehr können seiner Frau, seiner Geliebten die Hände wiederwachsen. Nicht indem er alles für sie macht, festhält also an dem Fetisch der Silberhände, der Prothesenhände, sondern indem er wirklich vertraut, meine Frau kann das selber. Sie braucht mich in gewissem Sinne nicht. Und die ganze Flucht will nur das sagen, lass mich selber leben. Verform mich nicht, auch nicht mit deinem guten Willen. Ich weiß nicht, wer ich bin, du weißt nicht, wie ich zu sein habe. Und das Märchen erzählt davon, dass es reifen könnte. 7 Jahre lang, bis auch der König findet an den Ort, an dem das geschrieben steht. Hier wohnt ein jeder frei. Mit Mal hat der König keine Bedürftige mehr an seiner Seite, keinen Fürsorgefall. Er hat einen freien Menschen und der muss dessen Freiheit, dessen eigene Aktivität, dessen Eigensinn respektieren lernen, neu lieben lernen. Bis dahin war der Grund, fromm und gut sei das Mädchen. Und immer noch war es ein Mädchen. Jetzt ist es eine selbstständige Persönlichkeit, eine eigene Frau. Die lieb zu haben, ist ein Lernprozess. 7 lange Jahre, behauptet hier das Märchen. Und wie es dann weitergeht, es ist, dass der König sie nicht wiedererkennt, die Geliebte. Denn die er in Erinnerung hat, hatte keine Hände. Die Frau, die er jetzt vor sich sieht, hat Hände. Das kann nicht dieselbe sein. Wie lange braucht man sich anzupassen an die Entwicklungsschritte, die ein anderer vielleicht in Abwesenheit getan hat? Manchmal ist das wirklich so. Menschen, weil sie sich lieb haben, müssen vielleicht das Schwerste tun, eine gewisse Distanz einlegen, sich eine Weile lang in Ruhe lassen. Das ist nicht Untreue, das ist nicht Aggression, es ist lediglich ein Reifen, das einen Ort braucht, eine Schutzzone nötig hat. Und bis am Ende der König dahin findet, auch gelernt hat, nicht mehr selber zu machen, zu ersetzen, Verantwortung zu übernehmen, sondern nur gemeinsam da zu sein, können die beiden aufeinander hinwachsen. Dann ist da noch ein Kind, das heißt in der Geschichte schmerzensreich, weil es seinen Vater nie kennengelernt hat. Es wurde belehrt, der Vater wohnt im Himmel, aber nun soll es einen wirklichen Vater auf Erden haben. Das alles macht dem König Freude, das Kind ist nicht umgekommen. Er hat Leben geschenkt, das nicht zerstört wurde. Und es kann jetzt zusammenwachsen, was geschieden wurde, aus lauter Angst. Was wir miterleben, ist das Zauber, dass eine Ehe, die wie verloren schien, von innen her sich regeneriert, indem die Liebe sogar stärker ist als all die Irritationen, die in ihr selbst gelegen haben in der Übertragungsdynamik. Welch ein Eheberater würde nicht diese Geschichte zu seiner Lieblingserzählung unter den Geschichten der Brüder Grimm erküren und sagen vielen Leuten, die nicht mehr weiter wissen, bitte lest das.
Ich weiß ja auch nicht weiter. Aber vielleicht kommt es so. Man kann es nicht versprechen. Aber wenn ihr euch in Ruhe lasst, wenn ihr trotz aller Fürsorge Angst um den anderen, das Vertrauen investiert, es wird mit ihm weitergehen. Ich spreche jetzt so religiös, wie das Märchen es hier selber tut. Er, der andere, steht in Gottes Hand. Das Bild dafür ist der begleitende Engel. Psychologisch der Rest von Vertrauen im Erbe der Mutter, der nie zerstört wurde, trotz all der Ambivalenzen der Vatergestalt. Dann könnte es doch sein, dass es zusammenwächst. Lasst euch die Chance. Bleibt auf der Suche. Dann ist die Zahl leider bitter realistisch. 7 Jahre. Biologen meinen, in der Zeit erneuert sich unser Körper. Diese Geschichte meint, es erneuert sich unser Geist dabei. Aber wenn wir mal verstehen wollen, was in dem Haus, an dem geschrieben steht, hier wohnt ein jeder frei, wirklich passiert, wüsste ich es nicht besser zu erläutern als in 4 Versen von Rilke. Berge ruhen, Sterne überprächtigt, aber auch in ihnen zittert Zeit. Nur in meinem wilden Herzen nächtigt heimatlos die Unvergänglichkeit. Wenn es einen Ort gäbe, in dem man ruhen dürfte, eine Stätte gäbe, in der das Vertrauen wäre, es wäre etwas unvergänglich, mehr als die Berge unter dem Wind, fester als die Sterne, die am Himmel stehen, dann hätten wir die Form der Liebe, die eigentlich von jedem gesucht wird und die wir als Erfüllung jedem wünschen möchten. Alle Ängste aus Kindertagen überreiften sich. Es hat Mozart einmal, als es ihm sehr schlecht ging. Seine Mutter war gestorben. Ein Auftragsstück erledigen müssen. Und er hat es getan in seiner eigenen Depression, schlecht bezahlt im Übrigen, wie wenn er sich selber hätte seine Therapie im Hause schreiben wollen. Hier wohnt ein jeder frei. Das Hafenkonzert. Davon der zweite Satz.
Den hören wir sofort. Vorher gebe ich aber nochmal unsere Telefonnummer bekannt, weil Sie jetzt wirklich sich einmischen können. Ich glaube, es ist sehr viel Stoff und das muss ich Ihnen lassen, Herr Drebermann. Ein Märchen, was mir erstmal Angst bereitet hat beim Lesen. Und das ich also ohne fremde Hilfe gelesen habe. Heute habe ich es ja mit Ihrer Hilfe nochmal für mich neu im Kopf interpretieren können. Das hat diese Angst wirklich verloren und das ist doch irgendwie schon mal ein kleiner Effekt. Wenn Sie jetzt anrufen wollen, hier ist unsere Telefonnummer 0421 24 66 24. Nur einmal 0421 24 66 24 oder mailen Sie uns märchenwelt@radiobremen.de. märchenwelt@radiobremen.de. Drebermanns Märchenwelt hören Sie jetzt und jetzt Mozart.